Deadly, ich habe eine Frage zu den Onyx Center, nee, zu den Onyx Facilities. Es sind ja 100 Stück, ich glaube sogar exakt 100 Stück.
Nein, es sind sogar 120.
120. Ich habe, weil du dich ja da irgendwie total auskennst, ich habe da eine Frage. Du erinnerst dich vielleicht an ein Gespräch, wo ich, haben wir uns frisch kennengelernt gehabt, da habe ich auch gefragt, wieso gibt es denn diese Station so oft und wieso sieht die so gleich aus? Dann hast du es mir auch erklärt, dass er auch gar nicht vor Ort ist Jetzt bei den Facilities. Ist das eine Maßnahme, damit man sich verstreut, oder soll das immersiv so sein, dass es wirklich diese 120 Facilities gab, die ja so gesehen identisch sind, wenn ich das bisher gesehen habe? Die sehen alle gleich aus.
Ich gehe nicht davon aus, dass es in Lore jetzt wirklich 120 Stück davon gibt, weil selbst wenn wir davon ausgehen, dass diese Missionsreihe jetzt 20 Missionen hat, die dich alle in eine neue Facility reinschicken, dann hast du halt systemweit hast du gerade mal 20 dieser Facilities gesehen. Das sind gerade mal die Facilities auf 2 Monden. Und auch da ist immer noch die Chance relativ groß, dass es dich dann zweimal in eine reinschickt, wenn du das um einen Planeten herum machst. Heißt also, in Nor wird es diese 120 Facilities vermutlich nicht geben. Es ist zwar bestätigt, dass es mehrere davon gibt, weil Teil dieser Story ist, also das Ziel dieser ganzen Missionsreihe ist, diesen Dr. Logan Jorrit zu finden. Ich habe es gerade gegoogelt, es ist Jorrit, nicht Joris. Mhm.
Nein, Jorrit.
Wir wissen, dieser Dr. Jorrit hält sich in einer dieser Facilities vermutlich gerade auf und führt da illegal seine Forschung weiter. Und der Missionsgeber versucht eben, ihn aufgrund der Daten, die wir regelmäßig dann aus diesen Facilities rausholen, ihn zu finden. Damit wir ihn dann irgendwann auch finden und dann festnehmen oder umschießen oder was weiß ich was können. Also vermutlich ist die Anzahl ist eher dem Umstand geschuldet. Ursprünglich wollte CIG das Ganze instanziert machen, um eben eine PvP-freie oder PvP-minimalistische Erfahrung zu schaffen.
Das wäre die Frage gewesen, ob das mit den Instanzen war, was so in allem Munde zu sein schien. Okay. Mhm.
Ja, das hätte eigentlich instanziert werden sollen. Das Problem war an der Stelle, dass die Technik dafür nicht fertig wurde und sie gesagt haben, wir wollen es aber trotzdem in irgendeiner Weise rausbringen, weil der große Kritikpunkt an den anderen Sandbox-Activities, also an den Contested Zones, an Stormbreaker, an Aligned Mine, war immer, dass das Ganze relativ schnell zu einem PvP-Hotspot wurde. Weil ja. bei den Contested Zones ist klar, da
das
geht
ist
es darum.
Sogar auch eigentlich PvP-only, wenn ich das richtig verstehe. Also wer da reingeht und PvE erwartet, reines PvE, der kriegt das nicht, weil dafür ist es nicht gedacht. Das ist schon PvE drin, aber immer mit dieser Möglichkeit von einem PvP-Kontakt.
Ja, und das Ganze ist auch gezielt darum herum designt worden. Wenn du dir alleine schon die Laufwege in den Contested Zones zum Beispiel anschaust, passiert es dir in einigen Zones, dass sie dich als erstes zu einem Punkt hinführen und dann extra nochmal zurück, damit sie dich dann durch einen anderen Chokepoint führen können, also durch einen anderen Punkt, wo halt alle Wege irgendwie zusammenlaufen und mit der hohen Wahrscheinlichkeit da dann wieder anderen Spielern über den Weg zu laufen, damit du von da aus dann zum nächsten Punkt kommen kannst. Also die sind gezielt so designt, dass du, wenn andere Spieler da unterwegs sind, früher oder später denen auf die Füße trittst. Und vor allem lohnt es sich ja auch, weil wenn du dann gerade aus einem Flügel dein Alignment-Board geholt hast und dann wieder zurückläufst und der Nächste dich umschießt und deinen Rucksack guckt und sieht, ach guck mal, da ist ja schon ein Board, dann kann der halt sagen, okay, den kompletten Teil lasse ich jetzt aus, ich gehe jetzt direkt weiter zum nächsten Ding.
Ja, oder man nimmt Zeit und wartet vor so einer roten Tür, wo man die Karte eigentlich aus einer anderen Location bekommt, in der Hoffnung, hey, ich bin jetzt ganz, ganz gut, glaube ich, im PvP aufgestellt. Dann raubt man sich zur Not eine, falls da jemand vorbeikommt. Ja.
Genau das. Also da ist es gezielt so gewesen. Dann haben sie im Nachgang, weil die Leute gesagt haben, ja, PvP ist schön, aber wir hätten gerne auch irgendwas Äquivalentes, weil man aus den Contests sonst halt seltene Schiffe mit seltener Ausrüstung rausbekommen konnte, haben sie dann gesagt, okay, dann bauen wir jetzt in Stanton, also im anderen System, ein System, das hat eine ähnliche Zielsetzung, aber ein bisschen anders, ist ein bisschen grindlastiger mit Wickelo und dann dem Aligned Mine.
Und dann im besten Falle auch mit, wie heißen die, mit Comarray. Also so, dass du dann
Ja.
nicht mehr jemanden umschießen hast. Und ein Crime Set ist gar nicht mehr günstig. Also
Ja, das
da
nicht.
wurde ein bisschen
Problem
was
da war,
versucht, ja.
diese Line in meinen Sachen kamen oder hatten zwei Fehler. Fehler Nummer ein, oder nein, ich möchte nicht sagen Fehler, aber zwei grundlegende Probleme. Weil, obwohl sie als PvE-Ding gedacht waren, hatten sie auf der, na, eigentlich sogar drei Probleme. Das Problem Nummer eins war, dass dieser Crime-Stat, das ist ein Witz. Du schießt einen Gegner um und im Zweifelsfall fliegst du dann halt nach Grimhex, zahlst dann deinen Kill ab mit 20.000 Alpha UEC, die du in der Regel dann schon hast. Und das war's dann.
Crime Set 2 beim Gegner umschießen, stimmt, da hat sich ja auch was geändert. Ich hatte nämlich
Also
letztens Crime
das.
Set 3 beim NPC tot, aber egal, okay, ja.
Ja, NPCs umschießen wird aktuell mehr geahndet, als einen Spieler umzuschießen. Das
Ich
ist
war
ein
lange im
bisschen
Knast
komisch.
deswegen und das war ein Versehen. Aber komm, lass das Thema mal wechseln, ja. Also, ja.
Das ist das erste Problem, dass das Crime-Stat-System einfach noch keine Zähne hat. Problem Nummer zwei war, dass es wieder das Problem gab, dass wenn du mehrere Gruppen hattest, die an derselben Location und davon gibt es nun mal nur vier,
Ja.
das Ding machen wollen, geht letztendlich eine leer aus, und zwar immer die, die sich von der anderen hat wegschießen lassen am Ende. Weswegen es häufig darin ausartete, dass in den ersten Phasen, also wenn man diese Satellitenschüsseln ausrichten muss, da geht eigentlich erstmal alles noch ganz gut. Oben auf der Plattform kann dann schon kritisch sein, und wenn dann der Laser losgeht und die Leute anfangen im Loch zu minen, dann fangen sie an, alle übereinander herzufallen. Und das dritte Problem war, dass die Leute, die auf PvP fokussiert waren, mit den Contested Zones eigentlich schon lange durch waren, da alle Schiffe raus hatten. Und jetzt natürlich, dass dieser neue Punkt hinzugefügt wurde, an dem es neue exklusive Schiffe gab und neue exklusive Rewards. Und die Leute, die wirklich auf diese Rewards bedacht waren, die aus den Contested Zones alle schon durch hatten. Ich meine, das hat man bei uns selber in der Org gesehen. Die Leute hatten zu dem Zeitpunkt, als Allein in Main rauskamen, hatten die über 100 Mal diesen Contested-Hangar aufgemacht. Und waren entsprechend durch mit dem Ding. Und natürlich, wenn dann ein neuer Loop mit neuen Rewards reinkommt, sagen die nicht, ja, aber das ist jetzt in dem PvE-System, deswegen lassen wir die Leute den PvE-Spielern, sondern dann geht's für die natürlich als erstes Ding mal darüber und dann werden mal ein paar PvE-Spieler weggeratzt.
Es ist wirklich ein komplexes Thema, weil ja, wir haben dieses PvE und PvP-Thema gerade offen. Allerdings hast du auch noch mal zusätzlich dieses Thema, dass sehr viele Menschen gesagt haben, ist doch alles im Moment so oder verstärkt PvP oder Ballern, FPS, hat ja auch ganz viele aufgeregt. Ich meine, das ist jetzt quasi durch die Investigation, gibt es da so gesehen nicht mehr viel zu meckern. Auch da muss man ballern, aber das empfinde ich nicht als Hauptfokus. Und selbst bei Hathor, wenn es eine PvE ja, Geschichte hätte sein sollen, eher vom Schwerpunkt, dass man irgendwie zusammenarbeitet, das sehe ich auch nicht so, weil ich erwarte, beziehungsweise ich predige seit bestimmt 1,5 Jahren, Leute, Star Citizen ist ein Spiel, wenn du rausgehst und alleine rausgehst und dir was passiert, bist du selbst dran schuld. Such dir Freunde, es muss nicht mal eine Orga sein, das muss ein kleines Team sein oder sowas. Such nach Unterstützung, die findest du später mittel- und langfristig sowieso auch in-game durch die Tools, die da dazu kommen. Aber ich gucke jetzt mal innerlich, ob ich nicht zu kurz denke, aber jedes Mal, wenn jemand sagt, das ist mir zu doof, da überfallen zu werden, sage ich, du bist zu wenige. Man kann zwar sneaky auch eine Menge machen und so, auch da ist viel möglich. Man muss sich vielleicht da und hier zurückziehen. Aber ich versuche gerade die Punkte so ein bisschen zu verstehen oder mit mir abzugleichen, ob ich verstehe, auf welchem Punkt du gerade bist. Also so, weil den kann ich nicht so nachvollziehen mit der Beschwerde PvE, PvP. Hilf mir da bitte
Also,
nochmal ein bisschen, das einzuordnen.
dieses du bist zu wenige Argument, das kann man bringen, aber meiner Meinung nach hat dieses Argument zwei große Problematiken. Problem Nummer eins: gewisse Leute wollen nicht in großen Gruppen spielen, aus diversen Gründen. Das kann sein von, man hat den ganzen Tag auf der Arbeit auf seinen Kollegen gesessen und will jetzt eigentlich nur noch in Ruhe seine paar Sachen in Star Citizen machen, ohne dass einem irgendjemand auf die Nerven geht,
Dann fehlt also eine
über
Alternative zu dem großen Gruppencontent.
Resolution-Phobie.
Okay, ja,
Ja,
verstehe.
es fehlt eine Alternative, und vor allem, um den ehrwürdigen, Meister Qui-Gon Jinn zu zitieren, es gibt immer einen noch größeren Fisch. Das haben wir jetzt zum Beispiel gesehen, als wir vor einiger Zeit versucht haben, Stormbreaker zu machen. Wir waren, glaube ich, auch ungefähr 10 Leute.
Ja.
Und sind dann aber leider relativ schnell plattgerannt worden von einer Ork mit über 10.000 Mitgliedern, die dann da ihre 20, 25, 30 Leute am Start hatten.
Ah, da war ich dabei, ja. Ja, ich erinnere mich.
Ja. Ja. Also das war schon so ein Moment. Grundsätzlich natürlich wird die Chance geringer, dass es eine andere Gruppe gibt, die das jetzt genau an dem Punkt machen möchte, die noch mehr Leute hatte als du, aber die Menge an Menschen zusammenzukriegen, ich glaube, das unterschätzt man auch irgendwo. Weil wenn ich jetzt außerhalb von der Hexenwerk-Org hingehen würde und sagen würde, ich möchte jetzt irgendein Event machen, ich klappe jetzt meine Freundesliste ab, wenn ich so auf Discord habe, sage, hey Leute, kommt dran, dann kriege ich in der Regel als normal vernetzter Spieler, wo ich weiß, ja, hier der und der Kumpel spielt auch noch Star Citizen, kriege ich 4, 5, vielleicht 7 oder 8 Leute an einem wirklich guten Tag, wenn Feiertag ist oder was weiß ich, zusammen. Aber da hört es für mich als normalen Spieler auf. Heißt also, ab dem Punkt muss man entweder ganz klar sagen, diese Aktivität ist nur für Orks. Heißt also, wenn ihr problemlos einmal in Discord pingen könnt und dann stehen da 15 Leute auf der Matte und mehr, dann kann man das machen. Oder man sagt ganz klar, wir müssen in irgendeiner Weise ein Balancing schaffen, das diesen Zahlenvorteil zu einem gewissen Grad ausgleicht. Mhm. Und parallel dazu, und das hattest du gerade ja auch schon angeschnitten, muss man dann auch ganz klar sagen, wir führen irgendetwas ein, was für kleine Gruppen und Solospieler besser funktioniert und wo die Orks mit ihren größeren Anzahlen tatsächlich dann einen Nachteil haben. Weil aktuell ist es in Star Citizen so, je mehr Körper du auf eine Aktivität schmeißen kannst, desto einfacher wird sie. Von doch relativ anspruchsvoll bis absolut trivial ist dann alles irgendwie, du bewegst dich halt immer weiter in die Trivialisierung hin, wenn du mehr Leute reinschmeißt. Und da haben sie mit Stormbreaker zum ersten Mal versucht, durch diesen Zug zumindest einen kleinen Ausgleich für die Spielerzahlen zu schaffen. Das hat aber nur begrenzt funktioniert.
Für alle, die nicht zuhören, man kann nicht einfach dort landen. Man muss zwingend mit einer Bahn fahren. Ja.
Ja.
Oder es gibt schon Methoden, aber die, ja.
Ja, da ist die 2-Meter-Sachen, also auf der einen Seite setzen sich Leute inzwischen gerne mit dem Granatwerfer in den Zug und ballern die Leute einfach wieder in den Zug zurück. Mhm. Das funktioniert wohl ganz gut. Und das Counterplay dazu ist dann aber, dass du mit einem großen Schiff und ganz vielen Atlassen über die Location drüber fliegst und dann die Leute einfach durch den Sturm durch abwirfst.
Genau, mit den Exosuits. Nein, das sind keine Exosuits. Wie würden die heißen? Also für Menschen, die jetzt mit ATLS nichts anfangen können.
Das sind so Mech-Suits.
Mech-Suits, genau. Und die haben auch so ein Jetpack. Das heißt, man wird fallen gelassen. Eigentlich ein ganz cooles Manöver. Und dann bremst man kurz einfach vor dem Aufprall ab.
Eigentlich absolut nicht gewollt.
Weißt du, was wir so ein bisschen außer Acht lassen? Ich weiß nicht, es müsste aber eigentlich passen, weil CRG macht ja eine Menge und wir haben ja aktuell mit der 4.2.1 Race for Stanton, mal unabhängig davon, wie gut oder schlecht es funktioniert. Aber auch da wird ja etwas abgeholt, als du jetzt eben so referiert hast, da muss ich dann verstehen, wo meine Begrenzung war in dem Thema. Denn da hast du ja auch kleine Missionen, die du auch gut alleine spielen könntest, wenn es die Aufzüge funktionieren oder sonstiges. Also da wurde schon an groß und klein mitgedacht. Es gibt natürlich von der Community immer schöne Workarounds, wenn die Aufzüge nicht funktionieren. Das ist ja auch schön in der Community, weil Star Citizen ja oft, wenn etwas Neues erstmal workaroundet werden muss. Da haben sie schon so richtig schon mal angesetzt für, mit richtig meine ich, ich bin ja total lange Elder Scrolls Spieler gewesen und das konntest du ja fast ausschließlich auch alleine, wenn du gut warst und gewusst hast, was du machst, alleine spielen. Die Gruppen waren dann nur für bestimmte Dungeons oder Instanzen dann nur noch notwendig, aber die hast du auch schnell gefunden. Worauf ich hinaus will, jetzt habe ich verstanden, als du es ausgeführt hast, dass es eben den Spieler gibt, der ich auch vor langer Zeit mal war, der vielleicht nur eine Stunde in der Woche hat und dann will er da vielleicht auch einen Singleplayer-Content in einem MMO gehe dann spielen. Ich höre die Stimme auch schon schreien. Die sagen, es ist ein MMO, da sollte es das nicht geben. Da bin ich also aus subjektiver Sicht nicht ganz der Meinung. Ich finde, ein MMO kann unheimlich schön sein, wenn die Freunde und Bekannten schlafen und nicht mitspielen wollen und man dann alleine auch mal irgendwie eine Sidequest machen kann oder irgendwas, um den Progress weiter zu fördern.
Ja, ich würde tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, dieser Ansatz, eine MMO solltest du als Einzelspieler nicht spielen, ist grundsätzlich aus meiner Sicht falsch, weil Punkt 1, es gibt kein Einzelspielerspiel, das in irgendeiner Weise an Star Citizen von der technischen Komplexität, von den Möglichkeiten, aber auch von der visuellen Optik, dem Fluggefühl und dem Content, der einfach nur dem Erkunden überhaupt drankommt. Und auf der anderen Seite gibt es ja einen Unterschied zwischen als Einzelspieler ein MMO, also als Solospieler nennt man das dann ja, ein MMO spielen und ein Singleplayer-Spiel spielen, weil als Solospieler in einem MMO hast du weiterhin gewisse Interaktionen mit anderen Spielern. Aber du setzt dich halt nicht gezielt hin und sagst so, ich setze mich jetzt für diese komplette Play-Session mit den anderen Leuten in einen Raum. Es ist ja ein Unterschied zwischen, ich setze mich mit dir in einen Discord-Call für 4, 5, 6 Stunden und plane mit dir dann eine komplette Mission durch. Mhm. Und ich laufe dir gerade zufällig an irgendeinem Außenposten über den Weg. Ich blink dich an, du blinkst mich an und dann gehen wir beide unsere getrennten Wege. Ich finde, beides kannst du in einem MMO machen und beides ist ein völlig valider Spielstil. Weswegen ich das Argument, wenn du alleine spielen willst, dann spiel ein Singleplayer-Spiel, eigentlich Quatsch finde. Das Problem, das Star Citizen halt hat, weswegen dieses Argument immer wieder aufkommt, ist, dass wenn es um PvP-Encounter geht, also um PvP-Kämpfe, dann gewinnt eigentlich immer die Gruppe, oder relativ häufig zumindest, meiner Erfahrung nach, die Gruppe, die einen Zusammenschluss von 5 oder mehr Spielern hat, gegen die, die es eben nicht hat, oder die Leute, die solo unterwegs sind. Ich habe, glaube ich, in meiner ganzen Zeit, die ich jetzt schon durch Pyro und die Contested Zones und was weiß ich gerannt bin, habe ich bestimmt schon 40, 50, 60 Mal kleine Gruppen von 2 oder 3 Spielern auch solo problemlos weggeschossen. Mhm. Problematisch wird es dann, wenn diese Gruppierungen größer werden als das.
Ja, oder wenn
also
sie.
Also 5 Spieler aufwärts ist generell
wissen,
so der Punkt.
Ja.
Ja, oder wenn sie genau wissen, was sie tun, aber selbst dann ist es für mich noch eine interessante Challenge.
Ja, definitiv. Also aber, das treibt mich ja auch immer wieder mal auch alleine in die Contested Zone oder egal an welche dieser Gebiete, die ja eigentlich in der Gruppe wirklich viel effizienter oder sicherer zu bewerkstelligen sind, weil man will ja einfach, es geht mir nicht darum, dass ich die Hände reibe, wenn ich dann irgendwie jemand weggesnipert habe. Ich will einfach gucken, was sich ergibt und mein Ansatz ist dann eher wirklich dann doch vielleicht mal zu fliehen, wenn ich merke, es sind mehrere. Und ich mache ja den blöden Fehler, ich nehme Star Citizen an vielen Stellen, weil es eine Alpha ist, auch noch nicht so ernst, weil ich nicht viel zu verlieren habe. Das heißt, ich gehe oft in eine Interaktion, wo man eher dann erwarten kann, dass man dann in den Hut geschossen bekommt. Weil wenn diese Interaktion aber kommt, ist es auch wieder so Roleplay-mäßig oder immersionstechnisch einfach ein total schönes Erlebnis. Mhm.
Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass den Solospielern gewisse Tools fehlen und das ist so das, was ich merke, was mich am häufigsten dann kriegt in solchen Situationen, ist, dass mir als Solospieler einfach die Möglichkeit fehlt, in irgendeiner Weise einzuschätzen, auf was für einen Kampf lasse ich mich da gerade ein. Mhm. Sind diese 3 Leute, die da gerade durch die Tür marschiert gekommen sind, sind die jetzt alleine oder sitzen in dem Raum hinter der Tür, sitzen noch 10 weitere Leute, die dann da alle rausgesurkt kommen und mich einfach über den Haufen rennen?
Oder wo ist denn Respawn? Ist ja im Moment mit der Respawn-Möglichkeit in Medbetten, in Schiffen und das auch noch mit Rüstung und in Magazinen. Egal ob der Wurm oder auch andere Stellen, du musst ja, habe ich auch gestern gerade mitbekommen, wenn du irgendwo bist, dann da damit oder davon ausgehen, dass du ständig immer wieder den Spieler gleich wieder im Rücken hast. Das heißt, wenn sich hier jemand da festbeißt, hast du gegebenenfalls einfach viel, viel mehr Action und vielleicht auch ein bisschen mehr Frust, wenn diese Person drauf aus ist, einfach mal zu gucken, inwieweit sie dein Gameplay stören kann. Ich rede jetzt nicht vom Griefen, weil es kann ja sein, dass diese Person abgestellt ist, zu warten, bis das Ei wieder spawnt und da sind vielleicht schon Menschen auf dem Weg. Ist ja auch passiert, also da war letztens ein Scout und dann waren 10 Minuten später auf einmal 10 Leute da. Also auch das gibt's.
Ja klar, nee, also ich glaube, dass das Feature, was ich mir so persönlich eigentlich am meisten wünsche, was diesen ganzen Sachen angeht, einfach damit ich selber, und gut, das ist jetzt mein persönlicher Spielstil, aber damit ich selber einen Überblick bekomme, ist das FPS-Scanning. Das FPS-Radar- und Ping-System, das haben sie ja schon gezeigt für Squadron 42. Mhm. Weil mir das dann in dem Moment einfach einen riesengroßen taktischen Überblick verschaffen kann.
Aber dich auch aufdeckt. Im schlimmsten Fall, wenn jemand, ich glaube, eine Rüstung oder irgendein Gerät dabei hat, das einfach sieht, dass gepinkt wurde. Ne? Mal gucken, das wurde ja so grob gezeigt, wie es dann kommt. Das müssen wir noch abwarten, ist klar.
Ja, ich sag es mal so, wenn es so implementiert werden sollte, wie es ursprünglich mal angekündigt war, dann werde ich vermutlich nur noch mit der Geistrüstung rumrennen. Mhm. Weil ich dann weiß, ich kann selber nicht gescannt werden und dann werde ich in irgendeiner Weise das Ganze so spielen, dass ich relativ viel noch auf klassische Weise aufkläre und aber ab und zu den Scan einsetze auf der einen Seite, um mir einen ganz genauen Überblick über die Anzahl der Gegner zu verschaffen, mit dem ich mich gerade anlege und auf der anderen Seite aber auch um die Leute dann tatsächlich an meine Position zu locken.
Wir haben ja eine riesige Nahtstelle von dem, was man sich von Spielern hofft, zumindest jetzt in diesem Segment. Kann ich fieber mit, wenn du gerade erzählst. Ja.
Nee, also das ist halt aber auch mein Spielstil. Ich schimpfe es gerne TTV, Tarnen, Täuschen,
ein schöner Orga-Name auch.
Ja. Nee, aber das ist so der Punkt, wo ich dann für mich selber sage, das ist ein Feature, da warte ich wirklich drauf, weil man damit einfach so viel machen kann, weil ich kann dir sagen, wenn das FPS-Scanning reinkommt, wird es innerhalb von einem Viertel bis halben Jahr eigentlich zu einem absoluten Standard-Tool, dass jeder Spieler, der irgendwie im FPS-Combat, sei es PvP oder PvE unterwegs ist, dass er nutzen wird und wo man sich drauf verlassen wird. Und dann die Fähigkeit zu haben, durch die korrekte Rüstung und das korrekte Loadout, diese Standardaufklärungsfähigkeit, die ja quasi schon auf dem Level eines roten Punkts auf der Minimap ist, da die Fähigkeit zu haben, das zu umgehen, wird für die allermeisten Spieler echt, echt bitter werden, dagegen anzukommen. Also da habe ich schon so ein bisschen so fiese Vorfreude drauf, damit Leute dann tatsächlich auch zu kriegen.
Ich bin da auf jeden Fall gespannt. Also, da kommt schon eine Menge auf uns zu, aber das PvE-PvP-Thema, das hat sich bei mir im Kopf nicht geschlossen. Wäre das als Fazit, weil das kannst du ja wahrscheinlich über Stunden vertiefen, wäre es aber als Fazit in Ordnung, sowas hinzustellen und zu sagen, es ist ja eine Testung von bestimmten Inhalten. Also nicht darüber aufregen, was da ist, sondern es hat ja Gründe, wieso es implementiert wurde. CIG lernt bei jedem Mal, nutzt das auch, um sich zu orientieren und auch auf die Community zu hören. Sie hatten einen gewissen Fokus, deshalb kamen vielleicht von bestimmten Missionen jetzt recht viele, die ähnlich von dem nimm dein Gewehr in die Hand und schieß dich durch waren und andere Sachen waren jetzt erstmal so ein bisschen liegen geblieben, da waren ja schon Erfahrungswerte gesammelt, also könnte man sagen, man sollte das nicht als Marschrichtung jetzt sehen und Angst haben, dass Star Citizen dahin gehen wird, so wird, sondern das ist eben diese Entwicklungsphase, die wir mitmachen dürfen.
Ich würde schon sagen, dass es ein Indikator da dahingehend ist, was für eine Vision dahinter steht. Weil ein Argument, das ich sehr, sehr häufig höre, ist zum Beispiel, wenn Star Citizen für PvE-Spieler gedacht wäre, dann gäbe es größere Armies des Zones und du könntest in Stanton könntest du nicht mehr einfach so Leute angreifen. Was man natürlich argumentieren kann, wo ich aber ganz klar dagegen halte, wenn Star Citizen nicht für PvE-Spieler gedacht ist, warum kreiert oder macht sich CIG die Mühe, und versucht mit den Cooperative Zones einen reinen PvE-Gameplay-Loop reinzubringen. Warum haben sie jetzt, obwohl es klar war, dass das mit den Onyx-Facilities noch nicht so weit funktionieren würde, dass es gesichert PvE ist mit instanzierten Dungeons, warum haben sie sich dann trotzdem die Mühe gemacht, davon 120 Stück, es gibt keine andere Location im Spiel, gibt es so häufig auf so engem Raum. Warum haben sie sich die Mühe gemacht, davon 120 Stück zu verteilen, wenn nicht, um genau das zu erzielen, was sie auch selber gesagt haben, dass sie einen hauptsächlichen PvE-Loop haben wollen? Warum gibt es das Lore-System überhaupt? Warum wird es Sektoren mit noch höherer Sicherheit geben, als wir sie jetzt in Stanton haben?
Wichtiger
das
Punkt.
Das ja auch noch eine Sache ist, die auf dem Tisch ist. Also ich würde sagen, man kann nicht sagen, weil es alles getestet wird, können wir noch nicht vorhersagen, in welche Richtung die Vision geht. Aber ich würde schon sagen, dass es komplexer ist, als zu sagen, ja, ich kann überall Leute abschießen, also soll ich es auch.
Ja, ja, ja. Ich sag mal, es gibt auch ein bisschen zu scharfe Aussagen, die vielleicht hier und da fast schon in den Bereich Trolling oder in den Bereich Provokation, absichtliche Provokation auch gehen, weil manche Menschen ja auch vielleicht gerne diskutieren. Der Diskussions, wie heißt es, dem Diskussionswillen? Nee, da fehlt mir mein Deutsch. Du hast einen wichtigen Punkt immer wieder angesprochen, den haben wir jetzt ein bisschen geskippt. Wenn du noch Zeit hast, würde ich gerne mal drauf eingehen.
Ja, klar.
Und zwar ganz viel Unmut. Du warst auch als Zuschauerin in einem der letzten Streams dabei. Ich weiß gar nicht, ob du doch, du warst sogar am Sprachkanal. Und da wurde mit dem Chat so ein bisschen das Thema aufgemacht, das heute ein paar Mal aufgegriffen worden ist. Und das will ich versuchen, dir verkürzt darzustellen. Es wurde so ein bisschen bemängelt, dass CIG Mist baut oder nicht gut programmiert oder. Dazu hatten wir schon ein paar Impulse. Ich will jetzt aber als nächstes diesen Punkt aufgreifen. Zum Beispiel die Hathor-Mission kam raus und war nicht spielbar. Und das Event, das Racing-Event kam raus, also wo es darum geht, viel Kisten zu schubsen und zu transportieren für die verschiedenen Fraktionen. Und das hat auch gar nicht gut funktioniert. Das hat auf die Aufzüge aufgebaut, das hat für sehr viel Frust gesorgt. Man hatte halt Workarounds gefunden, aber es war wirklich sehr schlecht funktionabel. Und jetzt zum Beispiel, und deshalb habe ich mir das im Hinterkopf behalten, wir haben ja heute mit den Onyx-Facilities angefangen. Da hattest du gesagt, dass die Drucker repariert wurden oder gepatcht wurden, so gesehen, und jetzt geht gar nichts mehr. So essentielle Bestandteile einer Mission kommen. Und die Erwartungshaltung, gerade, ich glaube, von vielen, ganz vielen neuen Spielern ist, was ist das denn jetzt? Wieso geht das denn nicht? Und dann gibt es ganz viel Unmut. Ich habe jetzt das Glück, dass ich schon seit mehreren Jahren einfach das Glück habe, im Star Citizen-Bereich Expertinnen und Experten kennenlernen zu dürfen, die, wenn ich mal in Rage war und dann gesagt habe, das frustet mich und so weiter, die es mir aber erklären konnten. Die sagen konnten, ja, schau mal, es gibt dies, es gibt das. Wo steckt die Entwicklung jetzt? Wie stehst du denn zu diesem Thema jetzt nicht grundsätzlich irgendwie, CIG macht schlechte Arbeit, das können wir auch gerne nochmal aufgreifen oder du. Aber nochmal zu diesem Punkt, wie würdest du jemanden erklären oder wie erklärst du dir selber, was passiert denn da, dass mit jedem Event, die Menschen werden heiß drauf gemacht und so, dann wird total gefühlt für viele zu schnell der Patch aufgespielt und dann geht gar nichts und dann, ich sag, war schon immer so. Was sagst du?
Ich sag grundsätzlich, es war schon immer so und es war auch schon deutlich schlimmer. Stichwort 3.18, das war ein Patch, der ist auf den Live-Bild ausgerollt worden und dann ging 2 Monate lang nichts. Du konntest das Spiel effektiv nicht wirklich spielen.
Manche kamen 2 Monate auch nicht rein. Ja,
manche Leute konnten sich 2 Monate lang nicht in ihr Spiel einloggen. Also es ging schon deutlich schneller und bei vielen Sachen ist das heutzutage schon Meckern auf hohem Niveau. Aber das Ganze ich komme ja selber aus einem Background, ich bin aktuell in der Softwareentwicklung tätig und grundsätzlich testet man so ein Bild, bevor man ihn released, testet man ihn immer intern durch. Dafür gibt es ein Quality Assurance Department, dafür gibt es aber auch automatisierte Testtools, die dann im Vorfeld viele Fehler schon finden. Die Grundannahme ist, dass CIG diese Sachen nicht hat. Das ist aber Quatsch. CIG hat diese Sachen und CIG hat davon nicht wenig. Das Problem ist nur, dass es bei einem Spiel von einem Komplexitätsgrad, der so groß ist wie Star Citizen, quasi unmöglich ist, alle Konstellationen, die dann im Spielbetrieb eintreten können, in irgendeiner Weise technisch im Vorfeld erstmal vorherzusehen und dann darauf zu testen. Weil in automatisierten Tests kannst du halt immer nur auf Fehler testen, die du vorher schon kanntest. Beziehungsweise die für dich dann erstmal logisch erscheinen, dass sie auftreten. Und ein paar, also ich gehe davon aus, so rein größentechnisch geschätzt würde ich sagen, das Quality Assurance Department von CIG ist 50 bis 100 Leute stark. Und selbst wenn diese Leute den ganzen Tag nichts anderes tun würden, außer Star Citizen zu testen und zu spielen, kämen sie nicht mal ansatzweise dahin, wo wir als Community hinkommen, wenn wir dann an Tag 1 das PTU stürmen.
Das heißt, sie haben nicht die Möglichkeit, diese Fehler zu finden.
Sie haben nicht die Möglichkeit, beziehungsweise die Community findet mit statistischer Wahrscheinlichkeit einfach dadurch, dass es viel mehr Leute sind, findet sie diese eher obskuren Fehler mit viel höherer Wahrscheinlichkeit und macht Dinge dann, wenn es in irgendeiner Weise schwerwiegende Fehler auf Serverseite sind, das ist, was es ja meistens ist, macht sie dann auch viel, viel schneller und häufiger die Sachen kaputt.
Aber es gibt auch diese Fehler, wo man dann auch weiß, naja, die werden wir jetzt noch bestimmt 3 Patches mit schleppen, weil da muss erstmal im Background was anderes nochmal gemacht werden, bevor dieser Fehler überhaupt richtig angegangen wird. Und der scheint nicht so game-breaking zu sein, dass der jetzt ad hoc wirklich mit allem Fokus gefixt werden müsste. Also das gibt's bestimmt auch, oder? Also kann ich mir vorstellen, weil da die Technologien fehlen, ja, ne?
Nee, nicht unbedingt, weil die Technologien fehlen, aber teilweise auch einfach, weil die Zeit und das Personal fehlen, okay, um so gewisse Fehler anzugehen. Es gibt jetzt seit 7 oder 8 Jahren gibt es einen Bug. Wenn du eine Constellation hast, dann hast du hier vorne das Cockpit und dahinter ist das Crew, der Crewbereich mit so ein paar Betten. Und wenn du dich vor die Betten legst, dann verschwindet auf einmal unter den Betten der Boden, und du kannst aus dem Schiff rausgucken. Das ist ein ganz simpler Bug, aber weil dieser Bug eigentlich rein visuell ist und niemand das Spiel kaputt macht, hat CIG gesagt, okay, die Ressourcen, die wir jetzt aufwenden könnten, um diesen Bug zu fixen, die legen wir lieber um und fixen damit was anderes. Heißt also, viele von den Bugs, die uns so im täglichen Gebrauch begegnen, sind Sachen, die sind eigentlich so uninteressant und so unwichtig, wenn man nicht gerade über das Polishing nachdenkt, dass sie irgendwo in einem Backlog liegen und da dann teilweise über Jahre liegen bleiben, ohne dass sie jemand anfasst. Einfach weil andere Sachen viel wichtiger zu fixen sind.
Ich versuche das jetzt aber nochmal für mich zu übersetzen, weil es mag jetzt auf diesem Bad-Bug nicht zutreffen, vielleicht doch. Wenn man diesen anfassen würde, könnte es sein, dass an einer anderen Stelle irgendetwas kaputt geht? In der Kette so und da sagt man vielleicht auch.
Ja, aber wahrscheinlich ist es in dem Fall nicht. Man, das ist ein Bug, das ist.
Der kann bleiben, der stimmt.
Wo er herkommt. Da ist es aber vor allem auch, ist bekannt, wo er herkommt und es ist auch bekannt, wie man ihn ganz einfach fixt, ohne damit irgendwas anderes kaputt zu machen.
Und diese Bugs, die ich jetzt aber angesprochen habe, die gibt es auch, habe ich das auch herausgehört. Also es gibt im System ein paar Dinge, die fasst man an, wie zum Beispiel, man hat jetzt nachweislich den Drucker gefixt, aber er funktioniert dann doch nicht. Womit hängt das zustande? Mit der Skalierung, dass dann auf der Umgebung dann die Spielerschaft und Sachen, die im Background stattfinden, irgendwie sich auf diesen Bug auswirken? Hast du da eine Erklärung?
Bestes Beispiel zum Beispiel ist bei dem aktuell laufenden Event auf dem Live-Server waren ja die kaputten Fahrstühle in der ersten Iteration. Bei CIG hat man gesagt, okay, wir haben hier die Fahrstühle. Wir testen diese Fahrstühle, wir stellen uns auch davor und schicken die 50 mal rauf und runter. Alles wunderbar. Was da keiner geahnt hat, ist, dass du, wenn eine Schiffswaffe von deinem Schiff abschraubst und in diesen Fahrstuhl reinsteckt, dass er dann kaputt geht und dann auch kaputt bleibt. Das ist eine Sache, um das erstmal zu finden, musst du dir das erste Mal versehentlich deine Schiffswaffe in diesen Fahrstuhl reingeraten. Wäre bei den Testern bei CIG, wäre da einem das Schiff explodiert und die Waffe da reingepurzelt, dann hätte der das gefunden, dann wäre dieser Bug bekannt gewesen und wäre vermutlich behoben worden, bevor das Event live gegangen ist. Aber dass bei 50 Leuten, die das dann machen, nicht das Schiff explodiert und dann zufällig die Waffe da reinfliegt, ist relativ wahrscheinlich. Wenn wir jetzt aber 10.000 Spieler darauf loslassen, dann passiert das einem, es fällt auf, der nächste guckt dann, ach guck mal hier, dann passiert es vielleicht noch im zweiten, dann macht irgendjemand einen obskuren Reddit-Thread draus und am Tag draus fliegen dann teilweise die Griefer, fliegen durch die Gegend und stecken die Waffen ganz gezielt in diese Fahrstühle, nur um Leute davon abzuhalten, das Event zu spielen.
Diese bösen Griefer.
Ja. Ja, nee, muss man ja, ganz klar sagen, diese Leute hat es gegeben.
Ja, ja, ich will nur und, nicht so obszön sein.
Und ja. die Wahrscheinlichkeit, dass sowas von den internen Testern gefunden wird, ist relativ gering, weil in der Regel findest du sowas entweder, weil du weißt, dass es ganz gezielt auftreten kann oder aus reinem Zufall. Und ich gehe davon aus, dass es in dem Fall reiner Zufall war.
Erklär's mir mal nochmal. Also so, das macht man normalerweise auch nicht. Da hat irgendjemand seine Schiffswaffe abgenommen und da reingesteckt. Also so, das hätte ich jetzt zum Beispiel auch in meinem Job nicht unbedingt getestet, weil ich mir gedacht habe, wer macht denn sowas? Aber ja, wir als Community.
Wer fliegt hin, hat die Mission, zieht dir da deine drei Kisten raus und baut stattdessen erstmal seine Waffe ab und legt die da rein.
Vielleicht Evocati. So, oder ein Field-Tester. Ja, das kann ja auch sein. Dass, also viele sind ja nach wie vor da und versuchen bestmöglich wirklich CIG auch zuzuspielen. Auch nachvollziehbar, aber vielleicht ist das eine super Überleitung. Sag du es mir, wenn du noch nicht fertig gewesen sein sollst, aber wieso denkst du, sind so viele Evocati, so wie ich gehört habe, inaktiv geworden? An was liegt das denn, dass das Spiel sich in der Richtung entwickelt, wo die Evocati sagen, ja, das hat nichts mehr mit mir zu tun? Oder ist es vielleicht sogar die Kommunikation beziehungsweise vielleicht die empfundene fehlende Wertschätzung, weil auf gewisse Postings nicht eingegangen wurde? Hast du da eine Ahnung? Weil ich habe irgendwann mal nur gehört, boah, es sind jetzt nur noch 20 Evocati heute online gewesen und früher waren es halt Hunderte.
Ich glaube, es ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Auf der einen Seite ist halt es ist immer noch absolut unbekannt, wie man eigentlich Evocati wird. Der einzige sichere Weg, wie man in dieses Evocati-Programm reinkommt, der aktuell bekannt ist, ist, dass du in irgendeiner Weise als Content-Creator groß genug wirst, dass CIG dich einlädt.
Wobei Größe ist auch nicht entscheidend, aber auch da weiß man es nicht. Das ist auch undurchsichtig. Und vielleicht für die Zuhörer, die wirklich neu im Thema sind, Evocati waren und sind Menschen, die schon ganz vorab die ersten Builds, also die ersten Patches testen können unter Verschluss, NDA, also hat man aber was unterschrieben und darf das Material nicht auch zeigen. Man darf inzwischen darüber reden, über die Patchnotes, aber das sind nicht unbedingt Menschen, die da Spaß dran hatten, sondern das sind Menschen, die sich dran setzen und vielleicht einloggen und nach 5 Minuten rausfliegen und der Patch funktioniert nicht. Also sind wirklich freiwillige Helfer, die dann auch reporten. Das ist so, wie ich das mitbekommen habe. Das kannst du gerne ergänzen.
Ja, das Ding ist halt, also die Content-Creator-Evocati, das sind so das eine Ding, wo gerne mal so ein bisschen drüber genörgelt wird und gesagt wird, ja, die sind ja eigentlich nur da, um Publicity zu generieren.
Also in meinem Fall, ja, leider, ja. Ja, ich bin leider nicht der Tester.
Und haben aber eigentlich keine Ahnung, weil der andere Weg in die Evocati rein, und da ist aber nach wie vor eigentlich nicht ganz klar, was da die genauen Zugangsvoraussetzungen sind, ist, dass du viel PTU gespielt hast, dass du viele Bugs reported hast und dass du vor allem qualitativ hochwertige Bug-Reports abgeliefert hast. Das Problem ist halt, die Leute wissen nicht, wie viele Evocati es gibt. Die Leute wissen nicht genau, was man tun muss, um da reinzukommen. Das hält CIG ganz gezielt unter Verschluss, damit eben nicht Leute gezielt nur diese entsprechenden Bug-Reports abliefern und dann sagen, so, jetzt bin ich Evocati, jetzt kann ich als Erster den neuen Content spielen. Mhm. Weil das soll es nämlich eben genau nicht sein. Sondern dass das Ziel der Evocati war, eigentlich eine Community aufzubauen, die qualitativ gute und hochwertige Bug-Reports abliefern kann und denen man auch anvertrauen kann, Builds zu spielen, die so ansonsten zu instabil wären. Das Problem ist halt, dass auf der einen Seite sind die Evocati-Tests sind immer kürzer und weniger exklusiv geworden. Das ist ja vor 4, 5 Jahren war es so, die Evocatis, die haben teilweise einen Monat vor dem PTU, haben die schon Builds anspielen dürfen und entsprechende Features zu sehen bekommen, die teilweise dann auch nie jemals live gegangen sind. Und heutzutage ist es eher so, ein Build soll aufs PTU, deswegen geht er einen Tag vorher für die Evocatis live und dann, wenn die Evocatis kein Problem haben, dann geht es direkt Tag drauf oder 2 Tage drauf, geht es dann in das Wave 1 PTU.
Also könnte ein Teil des Spiels so weit sein, dass vielleicht die Notwendigkeit auch nicht mehr da war und dass jetzt kein Anti-Haltung gegen das Spiel ist, sondern dass man merkt, okay, ich habe ja eigentlich den größten Teil meines detaillierten Jobs gemacht. Jetzt braucht man eher vielleicht die Masse oder sowas. Ich versuche es noch zu ordnen. Nicht als Gesamtlösung, sondern als ein Teil dieses multifaktorellen Themas.
Ich glaube, das ist einer der Faktoren, der da reinspielt, ja. Aber ich bin persönlich auch der Meinung, dass viele Evocati einfach schon so lange dabei waren, dass sie gesagt haben, nach 5, 6, 7 Jahren in der Regel völlig verbuggter Builds, dass sie gesagt haben, okay, mir reicht's jetzt, weil wenn du als Tester, also als, nicht als Influencer, sondern als Tester in die Evocati-Builds gekommen bist, dann war eigentlich die Hälfte der Zeit war Spielen und die andere Hälfte war Schreibarbeit und Bug-Reports. Mhm.
Weil, wie gesagt, und auch zum Teil gar nichts ging. Viele, du warst eine Minute da und dann warst du abgestürzt und dann musstest du gucken, wo und was. Mhm, ja.
Ja, dann musstest du ganz genau schauen, wie kriege ich das reproduziert, Log sammeln, teilweise selber auswerten, dann teilweise noch Variation-Tests machen und so ein ganzer Bums. Das war also eigentlich viel mehr Arbeit als tatsächlich einfach das Spielen. Und viele von den Leuten, die ich persönlich kenne, die noch aus dieser Zeit Evocatis sind, die haben inzwischen gesagt, ja, es ist schön, aber ich setze mich lieber hin und staple mal 4, 5 Stunden lang Kisten, als dass ich 2 Minuten ins Spiel reinkomme und dann 3 Stunden lang darüber Bug-Reports schreibe.
Ich habe das Thema sehr stark aufgegriffen, weil, weißt du, ich mag es immer sehr, mich mit Menschen zu unterhalten und deren Perspektive zu hören, weil viele der Argumente, die ich jetzt reproduziert habe oder versucht habe, mir nochmal aus dem Gedächtnisprotokoll zu holen, die dienen ja eigentlich nur einem Thema, zu sagen, sieh mal an. So viele EVOs gehen. Star Citizen ist auf dem absteigenden Ast. Und sie haben es verdient. Sie haben es nicht besser verdient. Also oft, ich überspitze das jetzt sehr stark und sehr bewusst, aber oft ist das genau die Richtung. Siehe da, also man sucht ja nach Beweisen, wieso man glaubt, dass das Projekt stirbt oder nicht gut programmiert ist und so weiter.
Du Hex, hast du vielleicht mal eine Karriere als Journalist für IGN oder Kotaku oder sowas vor.
Wieso? Nein, keine Ahnung.
Weil das tatsächlich genau das Narrativ ist, dass gewisse, ich mag sie eigentlich schon gar nicht mehr Reporter nennen, aber gewisse Gaming-Klatsch-Journalisten regelmäßig aufgreifen.
Wir kennen diese Überschriften, weil es funktioniert und es jeder macht. Und wahrscheinlich mit ChatGPT heutzutage auch noch.
Es jeder macht und vor allem, weil insbesondere Star Citizen als Projekt so gut in eine Kontroverse zu verwickeln ist oder so einfach in eine Kontroverse zu verwickeln ist, weil man halt sagen kann, hier, guck mal, da digitales Raumschiff kostet 3.500 €. Haha, das ist alles nur Abzocke, weil 3.500 € für ein digitales Ding ist ja völlig dumm.
Aber und es nebenan funktioniert. Und
weinen die Adobe-Nutzer.
Es ist also, aber auch, also das sehe ich als die beste Werbung für Star Citizen dann auch wieder, wenn irgendwie ein Artikel von der Spielezeitschrift kommt und wieder eine Bildzeitung-Überschrift dasteht. Es zieht ja nicht nur Grief an, sondern es hält das Projekt weiter auch in den Medien. Aber schön ist es nicht. Ich könnte auf sowas verzichten, gerade wenn es dumm ist. Also wenn es nachweislich einfach schlecht recherchiert ist, das meine ich mit dumm in dem Fall.
Ja, mein Lieblingsbeispiel, du kannst den Wecker danach stellen. Jedes Jahr im Januar updatet CIG das Legatus Navium Package, um es an die Inflation anzupassen. Und jedes Jahr im Januar, genau einen Tag später, kommt wieder derselbe Artikel raus bei Insider Gaming, IGN und Kotaku. Eigentlich nur mit angepassten Preisen. Oh Gott, Star Citizen hat wieder ein neues Scam-Paket. Jetzt $48.000 für ein Raumschiff. Was völliger Quatsch ist. Und dann dazu geschmissen, ja, und eigentlich sind es 58.000, weil man muss ja erst noch für 10.000 vorher das andere Ding kaufen. Also diese völlig recherchiert und die Leute wissen auch, dass es Quatsch ist, aber sie schreiben es trotzdem, weil sie es können und weil sie wissen, es generiert in irgendeiner Weise für sie erstmal Klicks. Und das im Zweifelsfall setzt sich dann wieder irgendein YouTuber hin und sagt, ja, ist doch alles eigentlich nur ein einen scheiß Webshop für PNGs, die Leute abzocken soll. Und es ist ja viel zu viel Shop und viel zu wenig Game. Auch so ein Statement, das so 1:1 von einem, inzwischen kann man sagen, selbst der dann Computerspiele-Spezialisten gebracht wurde, aber das in die Kontroverse jetzt reinzugehen, das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich weiß, wen du meinst, und ein, zwei Themen habe ich auch deswegen mitgebracht, weil ich habe ja ganz stark darauf hinverwiesen, dass ja einiges und vieles nicht funktioniert, wenn es live geht. Es ist schön, wenn es mal funktioniert, aber es gibt doch ganz oft, und für diejenigen, die es länger spielen oder testen, die wissen eigentlich, auf was sie sich da einlassen. Allerdings habe ich jetzt letztens eine Forderung gehört, dass, du kennst ja bestimmt noch Ghost Hollow, das kam ja auch im Rahmen einer Mission, das war auch ein schönes Gebiet, oder es gab auch, wie heißen sie denn, die Jump Towns, die jetzt im Moment nicht bespielt werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kam eine Forderung, diese Gebiete doch zu entfernen, weil man sei jetzt an einem Punkt im Spiel, wo man jetzt quasi ja die Marschrichtung gefunden hat, und dann soll man das alte löschen. Das habe ich immer komplett anders gesehen. Also das fand ich nicht mal reißerisch, sondern das fand ich irgendwie nicht nachvollziehbar, weil diese Orte sind ja im Moment einfach nicht aktiviert beziehungsweise nicht gepflegt. Du kannst da hinfliegen, da ist aber wenig, es gibt keine Mission, die dich dorthin führt. Meinst du, dass so ein Gebiet, nehmen wir mal Ghost Hollow, das liegt ja auf Microtech, kann man auch anspringen, ist so ein Wrack von der Reclaimer mit ein bisschen Waldstück drumherum und so weiter. Frisst das irgendwelche Ressourcen, wo man dann in Star Citizen andere Sachen nicht implementieren kann? Gerade bei dem Stand des Servermaschines, ist doch Schwachsinn. Ich habe es wahrscheinlich auch falsch verstanden, aber ich habe erstmal ein ganz großes Fragezeichen gehabt, als ich diese Überschrift und diesen kurzen Text gelesen habe und diese Forderung.
Also, grundsätzlich erstmal nein. Warum sollte man es rausnehmen? Weil es nimmt effektiv keinen Platz weg. Es sind in der Regel gereused Assets. Und vor allem sind viele dieser Locations sind in irgendeiner Weise eingeführt worden überhaupt erst, um gewisse Gameplay-Mechaniken zu testen. Im Fall von Ghost Hollow war es halt das mit dem Gelddrucker. Mhm. Die Sachen sind da. Wenn die Funktionen kaputt gehen, dann kriegt man es dadurch mit. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen Ghost Hollow raus, und dann geht das Gelddrucken, UEC-Hacking-Ding geht kaputt, das würde nie einer mitkriegen, und dann würden sie es mal irgendwann wieder aus dem Hut zaubern für irgendein Event, und dann geht's nicht mehr. Mhm. Und keiner weiß warum. Und wann es kaputt gegangen ist, vor allem. Und rein ressourcentechnisch mit der Technologie von Star Citizen, mit dem Object-Streaming und dem Server-Meshing, zieht es keinerlei Performance, wenn du nicht gerade daneben stehst. Und ist von daher eigentlich.
Und auch keine Ressourcen.
Es ist unnötig, das rauszuholen. Ja.
Also es würde den Server jetzt nicht abbremsen, der jetzt um Microtech herum irgendwie aktiv ist oder sowas, nur weil es da ist, ja. Okay, habe ich mir so gedacht, ich werde das tatsächlich nochmal, damit wir das in der nächsten Episode aufgreifen, nochmal genauer durchlesen, dass ich hier eventuell auch den richtigen Inhalt aus dem Gedächtnisprotokoll wiedergegeben habe. Oder wenn nicht, dann bringe ich den nochmal mit, weil dann ist er bestimmt auch nochmal diskussionswürdig. Deadly, wir haben heute eine Menge auf dem Schirm gehabt. Wir haben über die Onyx Facilities gesprochen, die 4.3. Wir haben gar nicht den Schnee angesprochen. Ich habe davon auch nur gehört, vielleicht sparen wir das auch auf 120 Orte, dass manche Dinge nach dem Patching nicht funktionieren und warum eigentlich vielleicht weniger Evos oder sind es weniger Evos da sind und wie das Projekt sich entwickelt hat und wieso manche Leute es versuchen, auch die ganze Zeit schlecht zu reden und Argumente dafür suchen. Ich danke dir für deine Zeit heute. Und freue mich schon auf die nächste Episode. Magst du noch was am Ende sagen?
Ich würde vielleicht noch zum Abschluss ein kleines Ding hier zitieren wollen, das viele Leute eigentlich vergessen. Immer wenn man einen Bug sieht, auch wenn es jetzt ein eventbrechender Bug ist, also was einen wirklich zu gut Deutsch aufregt, wo man dann im Nachhinein nur sagt, nein, für heute bin ich durch mit dem Spiel, sollte man sich wieder ins Gedächtnis rufen, dass jedes Mal, wenn man das Spiel startet, absolut jedes Mal, und es gibt keinen Weg da drumherum, ploppt ein Fenster auf. Und die ersten zwei Sätze in diesem Fenster möchte ich einfach nur noch mal den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Und diese sind: bitte lies das Folgende. Das ist der erste Satz. Und dann Star Citizen ist aktuell verfügbar als ein Early Access oder als eine Early Access Alpha Version in einem Entwicklungszustand. Okay, scheiße, da war noch ein dritter Satz hinter. Sorry, aber ob im Live Environment oder im PTU Bugs, Serviceunterbrechungen, Resets oder Fehler können auftreten. Star Citizen hat nie den Anspruch erhoben, bugfrei zu sein und erinnert einen jedes Mal, wenn man das Spiel startet, daran, dass es ein Alpha-Bild und ein Alpha-Entwicklungsbild ist.
Das überliest man gerne und jetzt wird sich das wahrscheinlich fast gerne. Jeder auf den Schlips getreten fühlen, aber im positiven Sinne, indem man sagt, wie gut es eigentlich dafür läuft.
Ja, das, das ist da richtig. Steht. Es läuft verdammt gut dafür. Ja. Also ich habe schon Entwickler-Alphas gesehen, die liefen deutlich schlechter. Aber wenn man sich darüber aufregt und das finde ich, das hat Rice sehr gut, auch ein tolles Community-Mitglied von der Hexenwerk-Orga, das hat Rice sehr gut zusammengefasst. Wenn man sich von diesen Bugs und Fehlern aufregen lässt, dann sollte man sich einfach die 2 Minuten Zeit nehmen und darüber nachdenken, was eigentlich seine Erwartungshaltung an Star Citizen ist. Wenn die Erwartungshaltung ist, ein fertiges, bugfreies Spiel zu spielen, dann ist es besser, wenn man sich seine Zeit anders nutzt und sagt, ich nehme mir, keine Ahnung, Dune Awakening zum Beispiel, sehr schönes Spiel, und spiele das stattdessen, weil Star Citizen ist nicht bugfrei und hat auch nicht den Anspruch, es in diesem Zustand zu sein. Wenn man aber an der Entwicklung mitwirken möchte, durch sein Feedback dieses Universum verbessern möchte und es für einen okay ist, dass Sachen manchmal kaputt gehen, dass Sachen verschwinden, dass Fortschritt verloren geht, dann herzlich willkommen. Aber bevor man sich darüber aufregt, dass bei einem Patch wieder Sachen verschwunden sind, denke an den, oder bevor du, lieber Hörer, du, liebe Hörerin, dich darüber aufregst, das ist jetzt ein direktes Appell, dass beim Patch wieder Sachen verschwunden sind, denk daran, du drückst jedes Mal, wenn du das Spiel startest, auf diesen grünen Knopf unten rechts in der Ecke von diesem Pop-Up-Fenster und sagst, ich nehme das zur Kenntnis.
Ich habe verstanden. Ich nehme es zur Kenntnis. Ich mache einen Appell an mich selber, weil ich tatsächlich sehr oft mir etwas vornehme, obwohl ich weiß, dass ich mir das nicht so fest vornehmen sollte. Und dann passiert etwas und niemand war dran schuld, außer dass das Spiel gerade nicht performen konnte. Und dann passiert bei mir Folgendes. Es tritt biochemisch irgendwas in Kraft, so dass ich echt einen Downer habe. Und das habe ich oft während des Streams. Ich bin dann immer sehr dankbar, wenn die Community im Chat mich auffängt oder ich vielleicht einen Gesprächspartner gerade da dabei hat und man schnell irgendwie den Switch findet und dann doch nochmal was anderes macht. Aber falls, und deshalb der Appell an mich selbst, mir das nochmal passiert, dann einfach denken, umdrehen, irgendwas anderes machen oder mal ein anderes Spiel mal zum Abwechseln. Oder einfach den Stream ausmachen. Das tut ja auch keinem weh.
Eben.
Danke, Deadly.
Bis zum nächsten Mal.